Superflex. Sam Darnold oder Jared Goff?
Jared Goff. Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Servus Phil, auf dem Weg nach Berlin mit deinen Veteranern, schon in Partylaune und ready für die neue Folge?
Ja, natürlich, das läuft doch 1-0 souverän, das Ding gegen Jan Regensburg geholt. Also, ich sag mal, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
Und, absolut, so wie wir im Podcast.
So ist es genau, da kommt es gerade. Meine Leistung letztes Mal war so ungefähr wie die von Werder heute. Genau, also da an der Stelle nochmal Entschuldigung für die Technik und mein Unvermögen, das nicht zu kontrollieren. Ja, wir geloben Besserung. Heute soll das alles anders werden und auch mal ein wenig kürzer, wenn wir es denn hinbekommen.
Absolut, wir sind wirklich auf dem besten Wege, uns zu einem richtigen Profi-Podcast zu entwickeln. Kürzere Folgen, bessere Technik, Wahnsinn. Wenn wir das alles schaffen, dann ist ja sky's the limit, würde ich sagen. Das nehmen wir die gute Laune gleich mit. Ich bin ja kein Carolina Panthers-Fan, deswegen habe ich noch gute Laune, wobei als Niners-Fan mit den McCorkle-Jones-Gerüchten ist man auch schwer gestresst, muss man ehrlicherweise gestehen. Aber ja, ich bin schon langsam überlege ich mir, ob ich in den Modus gehen soll, dieser in Shanny we trust. Wenn sie McJones an 3 nehmen, ist er natürlich auch der beste Quarterback der Klasse. Ein Move, den viele Niners-Fans am 29. April bringen werden. Vorher wird Mac Jones gebasht ohne Ende und ab 29. April ist er der beste Quarterback seit Tom Brady. Aber ja,
genau. Also es hätte schlimmer können für dich. Ich habe gerade noch gelesen, Washington und die 49ers haben einen Hard Look at Sam Darnold geworfen, also vor der Free Agency. Dementsprechend hätte der auch bei euch landen können.
Ja, also dann muss man jetzt halt natürlich die Preispakete vergleichen. Die Niners bezahlen jetzt 2 zusätzliche First-Rounder und einen Drittrunden-Pick für, ja, wen auch immer sie jetzt an 3 nehmen. Ich hoffe einfach nach wie vor nicht McCorkle Jones, sondern Justin Fields, aber wir werden das sehen. Die Panthers fanden das jetzt eine gute Idee, dass sie den diesjährigen 6-Runden-Pick, nächstjährigen 2. und 4-Runden-Pick für Sam Darnold bezahlen. Ein Quarterback, der bei den Jets bisher also mutmaßlich unter den Umständen gelitten hat, sonst hätte er gar keinen Markt mehr. Was sagst du denn dazu? Einerseits können wir mal einen Schwenk in die Real NFL machen. Was haben sich die Panthers da ins Boot geholt? Ist das ein Schritt nach vorne im Vergleich zu Teddy Bridgewater? Und dann können wir im weiteren Verlauf auch auf den Dynasty Value von Sam Darnold und ja vielleicht den Carolina Receivern kommen.
Ja, also es ist der Trostpreis für Carolina auf jeden Fall. Das kann man schon mal ganz sicher sagen. Nach den Watson-Gerüchten und dann auch Uptrade-Gerüchten im Draft war das jetzt wahrscheinlich so der letzte Strohhalm, um einfach eine Veränderung auf Quarterback vorzunehmen. Das Ding ist halt einfach, glaube, bei Teddy kennt man eben das Upside. So, und ich denke mal, das hat man letzte Saison gesehen, wo da die Grenze ist, und zu mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen. Und bei Darnold hofft man wahrscheinlich jetzt auf einen Tannehillschen Sprung und auf den Adam Gase-Effekt. Also ich denke mal, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Darnold ist halt noch jung und man erhofft sich da noch einen Leistungssprung.
Ja, Sam Darnold ist 23 Jahre alt, wird überall erzählt. Also es stimmt ja auch, aber ich habe auf Player Profiler heute geguckt, er ist halt auch 23,9 Jahre alt. Also de facto hast du hier, startet er jetzt dann mit 24 Jahren. Für mich macht das auch ehrlich gesagt keinen Unterschied, ob er jetzt hat 24 oder 26, 27 ist. Am Ende des Tages hat er 3 Jahre NFL-Erfahrung, hat in 3 Jahren eigentlich nur eine halbe Saison gespielt und das war halt sein Rookie-Jahr, die zweite Hälfte. Die fand ich zumindest okay. Also da hat er Ansätze gezeigt, da haben wir gedacht, es geht in die richtige Richtung. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass er ein Rookie ist. Und dann, ja, kam Adam Gase, dann kam irgendwie Mono. Die Umstände waren nicht gut. Da gebe ich wirklich, ja, da gebe ich auch jedem recht, der das sagen will. Aber mein Problem ist, dass ein guter Quarterback auch unter diesen Umständen zumindest halbwegs hätte liefern sollen, glaube ich. Natürlich ist es schwierig, aber das, was Sam Darnold da gemacht hat, ist schon wirklich absoluter Bodensatz der Liga gewesen und genau auf dem gleichen Niveau im Prinzip, das Teddy Bridgewater gebracht hat. Kann er ein Upgrade im Vergleich zu Teddy Bridgewater sein? Ja, glaube ich schon, aber wenn du dich von 32 auf 30 im Ranking der Quarterback-Starter bewegst, ist das halt auch echt nicht so geil und vor allem ist mein großes Problem, wenn sie jetzt wirklich die 50-Year-Option ziehen, dann kostet sie nächstes Jahr irgendwie, habe ich gelesen, 20 Millionen Dollar, glaube ich, ungefähr. Und das finde ich also unfassbar viel zu teuer für Sam Darnold und ja, ich würde mich freuen für den Jungen, wenn er es schafft, aber für mich ist er eigentlich, ja, ähnliches Kaliber Quarterback wie Teddy Bridgewater, aber ist halt ein bisschen athletischer.
Ja, also ich sehe auch nicht, wie er sie zu einem Playoff-Team macht. Ne? Also das sehe ich halt auch nicht so wirklich. Mal abwarten.
Ja, mal abwarten. Ich muss sagen, mag ja immer durch meine Niners-Brille sein, aber an deren Stelle hätte ich eher für Jimmy G getradet, weil ich glaube, der ist zwar noch beschränkter in seiner, ja sag ich mal, Arm oder limitierter in seiner Armstärke und so, was Downfield angeht, das kann Sam Darnold theoretisch, gibt seinen Arm gut her, aber seine Fußarbeit ist so schlecht. Seine Pocket Awareness, alter Schwede, ist das mager. Und er war halt auch der schlechteste Quarterback, wenn er aus einer sauberen Pocket heraus gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass Joe Brady da auf einmal Wunder bewirken kann. Man wird sehen, wo es hinführt. Aber was machst du denn jetzt mit Sam Darnold in Dynasty? Wir sind ja schließlich in der Dynasty-Show und die Leute interessiert einen Scheiß, ob die Carolina Panthers in die Playoffs kommen. Die wollen selber in die Playoffs kommen. Schaffen sie das mit Sam Darnold?
Also für mich ist er aktuell ein Buy. Ich kaufe ihn zu einem moderaten Preis. Also wenn ich ihn für einen Mid-Second kaufen kann oder Second plus Fourth, das wäre so, sowas wäre irgendwie für mich ein moderater, vernünftiger Preis, was auch ein Angebot sein sollte, was nicht unfair ist. Und also ich habe in fast allen Ligen, wo ich ihn nicht gerade gedraftet habe, genau, da habe ich ein Angebot für ihn rausgeschickt. Gut, warte ich aktuell noch auf Antworten auch. Also ja, wie gesagt, weil ich denke einfach, dass er seinen Wert zumindest, also von dem, was er jetzt ist, irgendwo, das ist quasi das Schlechteste, was ein Quarterback-Starter an Wert haben kann, meiner Meinung nach. Und dann, da haben wir auch mal drüber gesprochen, ne? Genau, und dementsprechend glaube ich schon, dass man während der Saison, wenn er solide spielt, also sich irgendwo in die Quarterback 20 Range bringt oder 24 Range bringt, also ein Superflex Starter ist, dass man ihn dann auch für einen First wieder verkaufen kann.
Verstehe ich. Ich muss sagen, der Preis ist, wahrscheinlich wird es schwierig, ihn für das zu kaufen. Im Moment, jetzt gerade in unseren Startups, die wir gespielt haben, da war der eine noch vor dem Trade oder da war gegen Sam Darnold vor dem Trade, jetzt hat danach. Ich weiß nicht genau, wann er ging jetzt hat im aktuellen, aber dürfte noch vor dem letzten First Rounder, glaube ich, gewesen sein. Und noch dazu, was auch vielleicht anekdotisch, klar, weil was das für eine Sample Size, aber ich habe ihn heute angeboten bekommen, ich hätte den 1.10 abgeben sollen. Und ja, da war es ein relativ einfacher Decline und ich muss auch sagen, ich, ja, für den Mid-Second würde ich ihn wahrscheinlich auch kaufen. Ich glaube halt nicht, dass es geht und ich bin eher raus beim Darnold-Hype. Ich glaube einfach, dass er kein NFL-Quarterback ist. Das legen auch schon die Statistiken vom College raus nahe. Das heißt, ich habe das. Mein Problem ist, er hat noch nie irgendwo richtig gut geliefert und es war nicht nur Adam Gase, der zu schlecht war. Ich glaube, dass er ein Quarterback war, der im in der NFL sehr hoch gedraftet wurde, weil er Tools hat. Er war ultra jung, er hatte einen super Arm und so. Und man hat gesagt, er kann jeden Wurf machen auf NFL-Niveau. Ja, ist halt das Problem, wenn er den halt nur alle heiligen Zeiten mal macht, dann bringt er das auch nichts.
Ja, ich kann mich noch erinnern, tatsächlich, der Darnold-Hype hat ja schon extrem früh angefangen. Als der als Freshman kam, hatte der ja schon extreme Vorschusslorbeeren. Also der wurde ja zeitweise dann, oder als Freshman, glaube ich, so gehypt wie beispielsweise Lawrence, Luck, sowas in die Richtung. Also Suck for Sam hieß es dann ja auch irgendwann und so. Wow. Also wie gesagt, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das ist jetzt ja auch schon irgendwie 7, 8 Jahre her, irgendwo sowas in der Range. 7, glaube ich, ne? Ja.
6,
ja. Spielt ja keine Rolle, auf jeden Fall. Genau. Und ich glaube, davon profitiert so ein Quarterback dann auch natürlich. Ne?
Die NFL liebt ihre First-Round-Picks, das ist einfach so.
Mhm. Genau, und von dieser Reputation lebt er dann auch teilweise noch.
Ja,
wie gesagt, mal schauen. Aber ich glaube einfach, man kann, wenn man ihn zu einem fairen Preis bekommt, kann man eben Value bekommen. 1,10 ist natürlich utopisch, gerade in so einer Quarterback-Klasse, wie wir sie jetzt haben. Mhm. Also wenn ich needy bin, kriege ich mit dem 1,10 vielleicht noch Mac Jones oder Trey Lance oder sowas, die ich natürlich lieber
hätte. Ja gut, wenn die noch da sind, dann ist natürlich gut. Ja? Aber Mac Jones oder Trey Lance, muss ja wirklich keiner mehr da sein an 1,10 in so einer Liga. Gerade wenn es wenn einige Quarterback needy sind. Ich glaube, wir werden da den Hype noch sehen, dass die Jungs das Board vorgespielt werden. Und ja, definitiv, wenn du mich auch fragst, will ich Sam Darnold oder Mac Jones? Ja, ich nehme all day Mac Jones im Moment.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Okay, gut, dann haben wir noch eine zweite kleine News. Gio Bernard wurde heute gecuttet. Was hat das für Auswirkungen? Ich glaube, über Gio Bernard als Spieler müssen wir nicht viele Worte verlieren, aber was macht das denn jetzt mit Joe Mixon aus deiner Sicht?
Ja, das ist mal gut für ihn, für seine Passing-Work. Andererseits, und die Gefahr sehe ich halt auch so ein bisschen, ist natürlich auch die Gefahr da, dass sie jemanden draften jetzt, ne? Ein Receiving-Back, wie zum Beispiel Dimitri Felton.
Ja, Alter, komm, hör auf jetzt. Machen wir nicht fertig, Alter, Dimitri Felton.
Können wir vielleicht gleich nochmal ein paar Worte zu sagen. Genau, auf jeden Fall, ja, es ist halt die Gefahr da, dass er, wie gesagt, jemand gedraftet wird, meiner Meinung nach. Später, ne, wahrscheinlich nicht früh. Genau, und ich würde noch als kleinen Tipp dazu geben, dass man vielleicht Travion Williams mal vom Waiver Wire aufpickt, wenn er da noch liegt, weil der gar nicht so schlecht aussah, als er letztes Jahr gespielt hat, und warum nicht, ne? Wenn man ihn for free kriegt.
Absolut, absolut. Das ist ein ganz, ganz schöner, ja, Sleeper-Kandidat im Moment. Vielleicht cuttet man Gio, weil man eben von ihm so als kleiner, ja, Komplementär-Back zu Mixon überzeugt ist. Ich muss aber sagen, ich sehe den größeren Wertgewinn tatsächlich eher bei Mixon, weil der in einer zugegebenermaßen relativ kleinen Sample-Size in der letzten Saison ein bisschen mehr Passing-Work gesehen hat oder Receiving-Work gesehen hat. Besser zumindest als in den Jahren davor. Ich glaube, da kam so ein bisschen da wäre der Durchbruch vielleicht gekommen. Dann hat ihn die Verletzung gestoppt und es hat der Gio das Backfield komplett gegeben. Dieser Cut stimmt mich auf jeden Fall ein bisschen mehr bullish noch und macht Mixon zu einem noch stärkeren Ballkandidat, als er eh schon ist. Ich denke, dass er dadurch auch jetzt in den ADPs wieder ein bisschen steigen wird. Ganz so günstig, wie man ihn bisher bekommen hat, wird es vielleicht schwierig, aber ja, macht mich nur mehr zu einem Käufer von Joe Mixon. Und dann mal sehen, ob Kenny Painwell in Cincinnati Thema wird oder nicht.
Glaubst du nicht, dass sie jemanden draften?
Ja, was heißt glauben? Ich könnte es mir schon vorstellen, aber es ist mir ehrlich gesagt egal, wenn das an Tag 3 ist.
Ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so spät dann auch sein wird. Also nicht in der ersten oder zweiten Runde, glaube ich nicht, aber den Bengals ist einiges zuzutrauen.
Absolut, aber da ist halt die Frage, wir haben letzte Woche schon über die Running Backs gesprochen und mich hat man sogar verstanden, als wir das getan haben. Von dem her da hat man vielleicht mitnehmen können, dass die Klasse nicht so wahnsinnig viel zu bieten hat. Und ja, ich kann mich hier als Demetric Felton-Hater outen. Der Typ ist absolut, also komplett überhaupt gar kein NFL-Spieler. Er ist sowas von unathletisch. Da bin ich fast agiler als der. Und die haben, also bei mir haben die Bengals noch nicht angerufen, ob ich die Receiving Work aus dem Backfield raus übernehmen will. Von dem her bin ich da recht optimistisch.
Ja, genau. Also ich glaube, die Frage kam ja auch noch, haben wir im Anschluss auch an die Folge bekommen, warum wir den überhaupt nicht erwähnt haben.
Ja, stimmt.
Genau, und da wollte ich eigentlich noch kurz was zu sagen. Genau, also ich persönlich sehe ihn einfach erstens nicht als Running Back. Davon mal abgesehen hat er dann eben auch einen unterirdischen Relative Athletic Score aufs Brett gezaubert von 0,91 von 10 möglichen Punkten. Also das ist schon eine Kunst, so scheiße zu sein. Und ja, dementsprechend, also der wird kein gutes Draftkapital bekommen und im allerbesten Fall wird er irgendwie ein Gadget-Spieler sein, der für Fantasy null Werte haben wird.
Ja, ich mag ja, wenn dann Gadget-Spieler ganz gern, die halt wenigstens schnell und agil sind. Also so ein Tavon Austin zum Beispiel, der war halt wenigstens noch schnell, aber das ist halt eher nicht mal.
Ja, und was hatte der für einen Wert für Fantasy, ne?
Ja, genau, richtig,
Also, ne,
absolut. Das
genau.
ist richtig, ja. Aber das ist ganz gut, ja. Ich musste das letztens rausschneiden, unseren Demetric Felton Take, weil uns die Minuten ausgegangen sind und ich habe entschieden, dass 2 Minuten Talk über Demetric Felton keine 5 € wert sind. Daher haben wir euch da um dieses Highlight der Podcast-Geschichte gebracht. Aber so ist es. Das auch noch kurz abgefrühstückt, warum wir den ja nicht behandelt haben. Denn ich habe gehört, in einigen Rankings ist er sehr, sehr hoch. Ja, nicht bei uns. Führt uns zur nächsten Rubrik, die Hörertrades. Die Interaktion macht auf jeden Fall Spaß und ich möchte mich an der Stelle entschuldigen bei 2 Kollegen, die eigentlich schon vor der Aufnahme letzte Woche gefragt haben. Tatsächlich haben wir da haben wir gepatzt. Wir haben nicht mehr in unseren Twitter-Account in die DMs geguckt und da ist es quasi eine Woche liegen geblieben. Verzeiht uns das bitte. Eigentlich, wir haben so Spaß dran, diese Sachen zu bewerten und vielleicht können wir das Ganze auch noch ein bisschen, ja, aufbessern. Ich habe auch schon Feedback bekommen, wir könnten sowas mal visualisieren und vielleicht nochmal posten. Dafür haben wir jetzt vielleicht nicht die absolut, ja, die Zeit und auch die Skills, um das cool zu machen für Twitter. Aber vielleicht können wir auch diese Hörer-Trades pollen oder so, um, ja, um den Kollegen dann auch das Feedback der breiteren Masse zu geben.
Ja, das können wir
Wir
auf jeden
werden
Fall mal machen.
Uns da mal vielleicht was einfallen lassen. Unsere erste Frage, die wir für diese Woche bekommen haben, war: Ab welchem First-Round-Pick, also an welchem Spot, kommen wir denn ins Überlegen oder würden wir James Robinson, den Running Back Riser der Jacksonville Jaguars, traden? Und vielleicht so als kleines Goodie an Information dazu: In unserem aktuellen Startup-Draft ging James Robinson vor dem 105, den man picken konnte. Das heißt, das ist so der Preis in einem Startup, den man im Moment für ihn bezahlt. Phil, also einerseits ordne das vielleicht mal kurz ein und dann, ab wann würdest du in der bestehenden Liga denn James Robinson abgeben?
Ja, genau. Also noch dazu, das war Superflex Half PPR,
Ja, genau.
muss man noch
P
vielleicht dazu erwähnen.
PPR, oder? Ist das Half PPR?
Das war Half PPR, genau.
Sehr gut.
Genau. Genau, also vor dem 1,5 in einem Startup, ja, das ist schon also heftig, muss man sagen. Genau, aber das hat auch was dann mit ADP und Startup ADP zu tun. Genau, das wäre für mich auf jeden Fall zu hoch. Aus dem einfachen Grunde, also James Robinson, die Situation in Jacksonville kennen wir ja. Erstmal sollte die Situation so bleiben, wie sie ist, beziehungsweise Jackson will keinen Running Back mehr draften oder signen, was ja auch durchaus noch möglich ist, nachdem sie zwar schon Carlos Hyde geholt haben, aber naja, der ist nun nicht die allergrößte Gefahr für seine Workload, würde ich mal behaupten.
Ja.
Genau, sollte die Situation so bleiben, wie sie jetzt ist, und er nur Lawrence dazu bekommen, also besseres Quarterback-Play sehen, dann würde ich wahrscheinlich einen 1,5 gerechtfertigt sehen schon für ihn. Also auch, wenn man jetzt mal so sieht, wie die Draft-Klasse ist. Das Problem ist halt einfach, diese Sicherheit haben wir zu 0%, weil Jacksonville hat eine Menge Draft-Kapital. Es ist ein neuer Coaching-Staff da, der einfach oder der überhaupt keinen Bezug zu Robinson hat, der ihn praktisch nicht live spielen hat sehen. Und genau, da ist es sehr gut möglich, dass die nochmal im Draft was machen. Ja, schlecht wäre es, wenn sie zum Beispiel mit ihrem späten First-Rounder einen Running Back draften. Ne, dann kann man eigentlich schon das Todesurteil auf James Robinsons Haupt setzen. genau, also das wäre also der Worst Case. So, wenn man einen in den Mid-Rounds draftet, dann muss man mal sehen. Jedenfalls, also dann würde Robinson auf jeden Fall extrem an Value verlieren. Das heißt, schlussendlich für mich ist das ein absolutes Glücksspiel. Ich tippe darauf, dass Jacksonville was macht und dementsprechend habe ich auch keine James Robinson Shares.
Mhm. Ja, also ich habe James Robinson Shares, ich glaube aktuell noch zwei, ein oder zwei, bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe auch versucht, ihn zu verkaufen tatsächlich. Aber eben für einen Preis, ja, bei dem ich mir sicher gewesen wäre, dass ich den lieber haben will. Und das wäre ein 1,05, 1,06 gewesen. Wenn mir jetzt jemand einen 1,08 oder 1,09 gibt, kommt es auf die Situation an, in der ich bin. Wenn ich so diesen Running Back sehr gut gebrauchen kann im nächsten Jahr, um zu gewinnen, würde ich ihn dafür noch nicht hergeben, weil ich dann die Upside zu groß sehe. Und was bringt mir da ein 1,08, 1,09 für nächstes Jahr? Wahrscheinlich eher weniger. Ich kann den halt wieder als Trade-Material irgendwie benutzen, klar. Von dem her kann man das auch machen. James Robinson wegzutraden, ist halt dieser Move eben für Sicherheit und weniger, weniger Glück oder weniger Varianz auf deiner Seite zu haben. Kann man auf jeden Fall machen. Ich finde ihn auf jeden Fall, und das ist ganz interessant, in Startups brutal overpriced. Und diesen Preis, den du im Startup bezahlen musst für ihn, den bekommst du in keiner bestehenden Liga. Und das ist, wenn sowas so markt, das schreit nach einer Marktineffizienz. Und dann bin ich immer raus, ihn in Startups zu nehmen.
Ja, also ich kann vielleicht nochmal sagen, und das war dann für denjenigen, also der mit mir da die Liga auch zusammen spielt, hat dann auch einen echt guten Preis für ihn bekommen, muss man sagen. Mhm. Und das war, also ist für mich schon, da hätte ich ihn mit der Schubkarre hingefahren. Und zwar hat derjenige, das ist eine 12-Team-Liga, muss man vielleicht noch dazu sagen, er hat bekommen für James Robinson und Jared Cook, genau, also ne, Jared Cook hat praktisch keinen Value mehr, hat bekommen 1,5 und 2,10.
Ah, boah, ja, das ist also das halt ist schon ein guter Preis.
Ja, das ist also, halt schon heftig, finde ich, und dafür würde ich ihn dann halt auch auf jeden Fall abgeben. Ne?
Ja, das Ding ist, bei James Robinson, ich muss aber auch sagen, ich hoffe für die andere Seite, um da auch ein bisschen Support, so ein bisschen ich finde es schon auch irgendwie cool, für James Robinson halt zu traden und zu sagen, ich glaube dran, dass er der Leadback in Jacksonville ist. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass er dass er die Saison, die er letztes Jahr gespielt hat, replizieren kann. Da schreit alles, also was wir über Regression wissen, schreit danach, dass er weniger Volume sehen wird. Selbst wenn sie keinen Running Back mehr holen, es ist jetzt Carlos Hyde da, es ist dann immer noch dieser, ich glaube, Dario Ogunbowale ist ja noch da und Raquel Armstead, Devin Osigbo, whatever, es geht gar nicht darum, wer das ist am Ende, es ist völlig egal. Dass ein Running Back nahezu 90% der kompletten Opportunity bekommt, da gab es James Robinson und dann halt noch Christian McCaffrey so in den letzten 2 Jahren. Hatte weniger? Also der war auch immer nahe 90% Opportunity Share von den Panthers dran.
Ja,
das
genau.
Das war auch immer komplett absurd.
Weniger als Robinson, meinte ich.
Ja, aber nicht viel. Also das war der Einzige, der auf dem Niveau war, oder?
Ja. Genau.
Also wirklich, wirklich unglaublich. Das macht, und James Robinson ist nicht auf McCaffreys als Running Back Niveau. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er das nicht rechtfertigt über seine Skills. Es war halt eine Situation, die ist so passiert und irgendwie hat er es geschafft, dass diesen Workload auch zu handeln, wo ich sage immer noch Hut ab, der Typ ist ein absolutes Biest in gewisser Weise, dass er das geschafft hat und was er geschafft hat mit so einer Offensive Line und generellen Offense, unglaublich. Niemand hätte das, glaube ich, für möglich gehalten, das in der heutigen NFL zu schaffen. Wenn jetzt niemand kommt und er schafft es, gut in die Saison zu starten und wieder ein RB1 zu sein, dann ist er aber halt auch in Contention dafür, nächstes Jahr auf jeden Fall mal ein Second-Round-Startup-Value zu sein oder halt ein Late-First zumindest. Und dann wiederum kann man schon den Case machen. Ich glaube schon, wenn er das schafft und man steht das jetzt durch und man kommt halt durch, was risikoreich ist, dann kannst du da schon auch noch, du kannst keinen anderen Running Back in dem Alter so günstig bekommen wie James Robinson mit so einer Chance.
Jetzt mal eine Frage dazu. Wen hättest du lieber? Robinson oder Josh Jacobs?
Robinson.
Okay.
Ja, aber das ist auch, ja gut, hättest du mich noch vor, ja, irgendwie 2 Wochen, ich weiß nicht, wann haben die Raiders 4 O-Liner hergeschenkt, so um den, also ja, bevor das passiert ist, und dann noch Kenyon Drake dazu gekauft, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich will Josh Jacobs haben.
Ja.
Genau, aber es hat sich halt viel getan da, ja. Aber ich sag nur, an sich ist, wir sind ja mit einer wahnsinniger 20er Running Back Draft Class, irgendwie beschenkt worden und unter denen will ich jeden lieber als Robinson aktuell. Aber man kann schon einen Case machen dafür, dass er vielleicht der unterschätzteste von allen ist. Genau. Ja. So viel zu J-Rob. Ich werde immer emotional, das ist einfach mein Mann. Ja, ich liebe ihn.
Wir streiten schon seit Monaten darüber, ob man ihn jetzt absolut halten muss oder verkaufen muss oder was auch immer man mit ihm machen soll.
Und wer auch immer ihn ja.
Wenn die 7 Runden Draft vorbei sind und Jacksonville hat keinen Running Back geholt, dann hört man die Sektkorken in München knallen.
Absolut, Alter. Dann die Sektkorken, ich rolle die Bierfässer hier die Straßen hoch und runter. Es ist mir völlig egal. Es ist einfach nur geil. Deswegen Kudos an denjenigen, vielleicht hört er uns, der 1,05 und 2,10 gezahlt hat. Ich drücke dir die Daumen, dass du aus dem Deal als Gewinner, ich will, dass einfach beide als Gewinner rausgehen. Der 1,05 wird ein geiler Pick und James Robinson wird geil liefern und alle haben was davon. Aber wirklich Kudos daran, dieses Risiko einzugehen. Nicht schlecht. Kommen wir zum zweiten Deal. Ich rede zu viel über J-Rob. Wir haben eine Frage gekriegt und zwar wurde hier getradet, also es wurde für den Rookie 1,11 getradet und bezahlt mit dem Startup-Pick 6,8 und dem 21,1. Also 2 Startup-Picks für den Rookie 1,11.
Nee, Moment. Es war der 21-1 plus der Rookie 1-11 gegen den 6-0-8 im Startup.
Okay. Den 21-0-1, sind wir ehrlich, man kann den auch aus der Gleichung rausnehmen.
Ja.
More or less ging der 1-11 im Rookie-Pick, im Rookie-Draft gegen den 6-8. Und da, also meine Frage dazu, es wurde wahrscheinlich, haben die so reversed, oder? Für den Rookie-Draft. Oder, also wahrscheinlich wurde ja der 1-11 dann nicht im Startup gepickt.
Ja.
Ja.
Genau. Okay, genau.
Aber das ist dann, genau, das ist dann jetzt, dann ist das der Deal und ja, ganz interessant. Gut, auf welcher Seite bist du denn dann hier in dem Trade?
Also ich finde das eigentlich vom Value her relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Also ich glaube, ich nehme knapp den 1,11 tatsächlich. Aber ist das ein guter, fairer Deal.
Ja. Wie siehst du's? Vielleicht da als Infos dazu bei uns, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, 6,8 ging bei uns der 1,8 im Startup gerade, wobei die relativ spät waren. Und wenn jetzt die Picks quasi nicht mitgenommen wurden, da würde ich den 6,8 jetzt quasi so ein bisschen nach hinten schieben. Also wenn man den jetzt so 10 Picks vielleicht nach hinten schiebt, um jetzt das mit unserem Startup zu vergleichen, in dem Picks mitgingen, dann sind wir so in einer Range, in der hier Derek Carr, Tom Brady, TJ Hockenson, Jerry Jeudy, Brandon Ayuk, Mark Andrews gingen. Und wenn ich mir das jetzt überlege, wen habe ich da lieber, den 1,11 oder einen dieser Spieler, dann bin ich wahrscheinlich eher bei 1-2 von den Spielern, die in der Range gehen. Also ich hätte wahrscheinlich lieber einen der jungen Wide Receiver aus Pittsburgh oder Brandon Ayuk als den 1-11, aber andererseits kann ich halt mit dem 1-11 noch was machen und der wird im Wert jetzt steigen bis zum Draft und dann kann man entweder einen guten jungen Spieler holen, den wir hier natürlich empfehlen, oder man kann ihn verschiffen und deswegen wäre ich auch eher bei dem Rookie, glaube ich.
Ja.
Okay, und dann noch eine generelle Frage an dich hier. Es reichen mich immer wieder Fragen, was man denn mit dem First-Round-Pick im Startup machen soll. Hier konkret in dem Fall, der 1-0-3 sollte weggetradet werden. Was verlangst du denn für den 1-0-3 im Startup und generell, was verlangst du für einen First-Round-Pick?
Ja, gut, das kommt erstmal drauf an, ne? Also, da liegt es auch viel an der Liga. Ne, erstmal, was, wie tradebereit sind die? Was ich auf jeden Fall mache, ist, erstmal frage ich das generelle Interesse der ganzen Liga ab. Ne? Ich informiere mich erstmal, okay, ist potenziell jemand dabei, der hochtraden will?
Aber das machst du in DMs und nicht im League-Chat, oder?
Wahrscheinlich. Das mache ich in den DMs auf jeden Fall, genau. Ja, und bislang habe ich noch in jeder Liga einen gefunden, der hochtraden wollte. Es wird zwar weniger, also vor einem Jahr sah das noch anders aus. Mittlerweile ist der ein oder andere auf den Trichter gekommen, dass das schon spannend sein könnte. Was ich jetzt allerdings wiederum öfter auch mal gesehen habe, war, dass First Rounder verschenkt wurden. Ne? Also man muss da auch, glaube ich, nochmal ganz klar abgrenzen, ob ich jetzt zum Beispiel den 101 habe, der ja nochmal immens mehr Wert, viel mehr Wert ist als alle, die dahinter kommen. Ne? Also gerade in Superflex, Patrick Mahomes ist schon mal mindestens, also wenn ich jetzt von 101 auf 102 runter müsste, würde ich zumindest mal einen Rookie First verlangen. Für den Downtrade.
Boah, ja gut, ja. Ich würde es wahrscheinlich für weniger machen, aber ja, ich meine.
Nein, das ist aber meiner Meinung nach. An sich,
wenn du dir überlegst, ich meine, wir gehen ja gern Quarterback so früh dann im Draft. Wenn jetzt da die Frage ist, also, oder ich würde wahrscheinlich an 1-0-2 Dak nehmen aktuell, wegen der ganzen Watson-Saga, der war davor mein 1-0-2. Würde ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, ich hätte Mahomes in der Liga, was müsste mir der Dak-Besitzer on top legen, damit ich ihn abgebe. Es wäre schon relativ viel, da gebe ich dir schon recht.
Also, wie gesagt, da würde ich auf jeden Fall einen First verlangen. Auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich sogar noch mehr.
Ja, das ist krass. Also, ja, ich meine, ich glaube, ich würde es für einen Early Second würde ich schon auch machen, aber ja, andererseits, ja, es kommt dann darauf an, wer da ist. Würde ich jetzt nicht einfach so machen, ne? Würde ich dann schon sagen, wenn da irgendwie ein Spieler da ist.
Ja,
gut, ist fair. Kann man auch durchaus sagen, dass man das nicht machen sollte.
So und ja, gut, was man machen sollte und was man machen kann, sind ja auch zwei Paar
Schuhe. Ja, absolut, klar.
Genau, also von daher, ja, das muss man auf jeden Fall beachten. Und dann kann ich eigentlich auch immer nur empfehlen, mal zu gucken, okay, was kann ich bekommen. Optimalfall für mich ist, und das ist auch machbar, wäre jetzt zum Beispiel ein Third und ein Fourth. Finde ich, ist super Value für einen First-Round-Pick, der jetzt vielleicht nicht der 101 ist, aber also selbst dafür ist es schon ein netter Value, aber genau, also das wäre so eine Range. Ich kann jetzt zum Beispiel meinen Trade, den ich jetzt gerade gemacht habe, und da war es so in diesem Startup, dass nicht die Mehrheit hochtraden wollte, auf jeden Fall. Genau, da kann ich mal sagen, was ich jetzt, da hatte ich den 1-0-4 und habe den 1-0-4 und den 13-9 zusammengetradet für 2-10, 15 und 10-3. So, und wenn man das jetzt, wie gesagt, dann mal in Spielern ausdrückt, also die letzten beiden kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das war jetzt, an 1-4 wurde dann Kyler Murray gedraftet und ich habe dann mit den beiden Picks, die ich bekommen habe, habe ich den 1-0-3 in Rookie Picks und den 1-0-6 in Rookie Picks bekommen. So, da werden jetzt nochmal zwei Spieler dazukommen, die sich in etwa die Waage halten, sage ich jetzt mal grob. Ne? Also meiner wird noch ein bisschen Value, werde ich noch auf meiner Seite dazu bekommen quasi. Genau, also grob 1,03 und 1,06 für Kyler Murray. So, jetzt mal vom Value her, dass man doch mal gehört hat quasi für die Hörer, das ist ein bisschen greifbarer, glaube ich. Was sagst du dazu? Hättest du das auch so gemacht oder hättest du eher Kyler Murray oder Dak zum Beispiel, der war auch noch verfügbar, den haben wollen? Also die Picks.
Nein. Also ich würde dann auch, ich würde da auch auf jeden Fall die Rookie-Picks nehmen tatsächlich. Ich glaube auch, dass du in einem, ja gut, wobei, wenn man jetzt so überlegt, so ein Top-Quarterback, wahrscheinlich musst du sowas auch in einer existierenden Liga auf den Tisch legen, um so einen zu holen. Wenn du gar kein Quarterback quasi, kein Gestandenen zurückschickst. Aber im Prinzip sage ich, value-wise ist es ganz klar auf deiner Seite. Und das war jetzt quasi für einen Late Second, Late Fifth und dann nochmal ein bisschen hochgetradet. Wenn du keine Rookie-Picks geholt hättest, die ja an der Stelle jeweils auch wirklich massiv günstig waren, da gab es aber auch andere ganz spannende Spieler, die man da hätte nehmen können. Und so einen Deal mache ich wirklich all day, wenn ich einen zusätzlichen, du hast im Prinzip einen zusätzlichen Starter bekommen dafür, dass du 20 Spots runtergegangen bist.
Ja, im Prinzip zwei zusätzliche Starter. Ich habe ja den auch noch einen 10-Runden-Pick. Ja. Wir haben 10 Starter, muss man vielleicht auch dazu sagen. Genau, wir haben 10 Starter, also im Prinzip habe ich zwei Starter dazu bekommen.
Ja, ja, absolut. Für mich ist das eine klare Sache und ich kann mal vielleicht so als Gegenbeispiel, was heißt Gegenbeispiel, ist falsch, aber ich habe in dem Startup habe ich auch noch dann einen Deal gefunden, um meinen First-Round-Pick wegzutraden und ich bin ein bisschen eine andere Route gegangen. Ich habe den 1,07 und ich nehme mal einen kleinen Pick-Swap in der fünften Runde raus, der ist jetzt nicht so relevant. Ich habe den 1,07 mit dem 11,06, also zwei mittlere Picks jeweils in der ersten und der elften Runde, getradet gegen den 4,01, den 8,01 und einen 22 First. Das heißt, ich habe hier versucht, über einen Future First noch einen Value zu kriegen, weil es war unmöglich, ich habe mir die Zähne ausgebissen, ich habe jeden gefragt, ob er runtertraden will, es wollten alle anderen runter, so, da ich noch einen gefunden, der quasi dann gesagt hat, er geht in Win Now und gibt mir den 22 First mit dem Discount und da sieht man schon, wie dünn es geworden ist, den First-Round-Pick zu traden und da dann die Frage, wie findest du denn da meine Strategie, dass ich den 22 First so als Throw-In mitgenommen habe.
Ja, du musst ein bisschen länger auf den Value warten quasi, ne, wenn man so will, aber durchaus auch legitim, ne? Also nirgendwo kann man so günstig an First-Rounder rankommen wie im Startup bei Up- und Down-Trades und von daher, das ist auf jeden Fall auch eine Strategie, die man auch anwenden kann, die auch legitim ist. Genau.
Ja. Das mal so als zwei Beispiele, das ist jetzt quasi in einer recht scharfen Liga, da ist es nicht einfach, solche Sachen zu machen. In den meisten Ligen oder wenn wir zurückdenken an letztes Jahr, wo wir vielleicht mal in Ligen waren, wo weniger, geduldige Manager mitspielen, da kann man aus einem First-Round-Pick noch deutlich mehr rausholen. Ich kriege immer mal wieder Screenshots mit Trades, die Leute machen. Da habe ich auch schon gesehen, für einen First-Round-Pick ging irgendwie ein Drittrunden-Pick, ein Fünftrunden-Pick und ein 22 First. Ich meine, nach oben hin sind da vielleicht keine Grenzen gesetzt. Wenn dir jemand das Zeug nachwirft, dann nimm mit, was geht. Aber das sind so die, ich glaube, wir haben jetzt so ganz gut vielleicht auch erklärt, was man so als Minimum auch schon erwarten kann, glaube ich.
Ja, genau. Und was sich für uns eigentlich auch über die letzten Wochen, wir haben jetzt ein paar Startups gemacht, rauskristallisiert haben, ist halt, oftmals ist das gut, wenn man der Erste ist, der den Trade macht. Weil du setzt damit den Markt, ne? Das heißt, wenn vorher jemand als Beispiel, du hast es jetzt ja nun auch gerade gesagt, erstens, du weißt nicht, wie viele tatsächlich hochtraden wollen. Wenn es nur einer ist, dann solltest du den halt erwischen.
Ja.
Und zweitens, du setzt halt den Marktpreis fest. Das heißt, wenn irgendjemand vorher einen verschenkt, warum auch immer, weil er unbedingt runtertraden will und den Pick dann für Peanuts abgibt, dann ist dein Markt natürlich auch kaputt, ne? Dementsprechend
Absolut.
spricht sehr viel dafür, wirklich aktiv zu sein, sich jemanden zu suchen, mit dem vernünftig zu verhandeln und einen guten Preis dann rauszuholen.
Ja, im Prinzip ist halt der Vorteil ist immer, ein bisschen tieferes Team zu kriegen. Und ich denke, mein absolutes Minimum, was ich halt haben will, ist in der Regel so ein, also ein Viertrunden-Pick und ein Fünftrunden-Pick zusammen. Das ist so das, wenn mir das jemand gibt, ist das mein absolute Untergrenze. Und das darf natürlich kein Early First Round Pick sein. Das ist auch wichtig.
Ja, und nochmal dazu auch, glaube ich, Ziel des Ganzen ist es eigentlich, im Startup schon Value zu generieren. Na, in welche Richtung auch immer,
Genau.
ob du nun Winnow gehst oder ob du eher auf jüngere Spieler setzt. Es ist einfach so, man muss sich das so vorstellen, es startet eigentlich jeder mit einem Wert von 100, sage ich jetzt einfach mal, um das als Beispiel festzulegen. Und in dem Moment, wo du eben Value generierst und am Ende des Drafts vielleicht mit 120 rausgehst und alle anderen teilen sich praktisch dieses 20er Minus auf, dann bist du schon mal deiner Liga voraus. Ne? Kannst
Genau.
das wieder umsetzen, ne, bei Spielertrades etc., sodass du halt die besten Chancen hast, eben dann auch einen Titel zu holen. Ob in dem Jahr oder dem späteren Jahr. Das ist dann immer unterschiedlich.
Was, glaube ich, gern unterschätzt wird, ist der Fakt, dass aus einem First Round Startup Pick holst du keinen, also da ist kein Wachstum mehr möglich. Der
Genau.
kann im nächsten Jahr hat er kein besseres ADP. Dein Viert- und Fünftrunden-Pick kann aber sein, dass du da eben Spieler holst, wie, denk mir mal ein Jahr zurück, wer ging da? Cam Akers war ein Viertrunden-Pick. Das ist jetzt so Borderline First-Round-Starter-Pick. Oder, ja, wen hatten wir noch? Also so CeeDee Lamb, diese vielversprechenden Rookies, wo solche Steigerungsmöglichkeiten drin sind, die bekommst du in dieser Range. Und wenn du so ein bisschen dieses geduldige Spielchen spielen willst, dann kannst du einen First-Round-Starter-Pick in diesem Jahr zu zwei First-Round-Starter-Picks im nächsten Jahr machen. Jetzt mal, da muss natürlich alles super laufen, ist schon klar, aber das ist die Möglichkeit, das ist das Upside, das du hast. Dem Moment, wo du den First-Round-Pick einfach behältst oder sogar eher tradest und zwei solche Möglichkeiten abgibst, limitierst du das Upside von deinem Team, was ein Wertgewinn ist, das limitierst du halt, das ist nicht mehr drin.
Ja, wenn du mehr Picks hast, hast du halt auch die Möglichkeit immer entweder zum Beispiel nochmal nach hinten zu traden später oder wieder hoch zu traden, ohne dein Team gleich richtig zu ficken, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, dass du gerade wenn du mehr Starter hast, das unterschätzen halt viele, die traden dann hoch und dann fehlt auf einmal so Runde 4, 5, 6 und 9. Und bei 10 Startern, wenn du nur 5 Topstars hast oder 6 Topstars meinetwegen, dir aber 4 Starter fehlen, ne, aus den Runden, dann ist das halt, damit gewinnst du keine Championship.
Absolut, absolut. Und da ist der große Vorteil an Johnny, sag ich schon, Phil's Trade hier gewesen zum Beispiel. Der geht in Runde 2 und 5 zurück. Es muss bei diesem Downtrade in die zweite Runde nicht bleiben. Der Zweitrunden-Pick, den kannst du gleich wieder traden, wenn es ist. Ist natürlich jetzt in unserer Liga schwierig gewesen, da geht halt dann nichts mehr, ja, weil eben der Markt abgeschöpft war. Aber ich kann mich an Startup-Drafts erinnern, da wurde ich bei jedem Pick, wurde ich wieder gefragt, hey, willst du nochmal runter? Hier, ich werfe dir noch ein Future First rein. Als die Leute gemerkt haben, ich bin der Typ, der die Future First, der mit denen zu ködern ist, ich bin so oft zwei, drei Runden runtergegangen und nochmal ein Future First reingenommen und so. Das ist Wahnsinn, was du da aus einem Pick holst du so viele Assets nebendran raus, das kann man sich. Das musst du dir nebenher nachher in eine Excel-Liste reinschreiben und das dann vergleichen. Das ist absurd, was du da für einen Value-Gewinn rausholen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich dazu, wo du das gerade sagst, wenn du mit ungeduldigen Leuten spielst, und jetzt ist das vielleicht ein bisschen, wird einigen richtig auf den Sack gehen, was ich jetzt sage, wenn du mit richtig ungeduldigen Leuten spielst, und ich bin auch eher ungeduldig, muss ich sagen, aber ich mache das auch ganz gerne dann mal in so einem Draft, dann lege ich mein Handy mal für eine halbe Stunde zur Seite und sage einfach, ich bin jetzt, ne, nicht da, Und
Ja.
dann sage ich vielleicht nochmal, aber ihr könnt mir mal ein Angebot schicken. So.
Ja.
Und ich sag mal so, dieser, also ob es nun die Wahrheit ist oder nicht, ne, also ist es meistens dann auch tatsächlich so, da, wenn ich es mache. Nur, wie gesagt, das kann man ja auch machen, wenn man jetzt mal einen Kaffee trinken muss, ne? Und
Ja.
dann lass die Leute warten. Lass die Leute mal eine halbe Stunde warten. Jetzt mache ich mich richtig unbeliebt bei vielen. Nur, so kommen auch Angebote. Also dafür
Ja.
möchte ich meine Hand fast ins Feuer legen, dass
Ja,
wenn
oder
du.
einfach einfach mal sagen, hey, hab gerade ein Angebot bekommen, ich bin in Verhandlungen. Auch wenn überhaupt keins kam. Natürlich. Alter, wenn die Leute merken, da ist jemand heiß auf, wenn du gerade so in einem Quarterback-Run drin bist, es gibt nichts Schöneres als das. Dein Pick, wenn du gerade so am Ende von einem Quarterback-Run bist und du hast noch ein, zwei Leute, die an Bord sind.
Ja,
Wahnsinn, natürlich. Das muss man auch mal ein bisschen anheizen im
genau.
League-Chat.
Also das, ja, also wie gesagt, da gibt es schon Mittel und Wege, zumindest mal, ne? Genau, mal ein
Ja,
bisschen was
absolut.
herauszukitzeln. Genau.
Absolut. Genau. So viel da. Sind wir ein bisschen kurz in die Strategie bisschen jetzt reingegangen. Ist, glaube ich, sehr interessant. Kriege ich immer wieder Nachrichten dazu. Ja, werden wir immer wieder aufgreifen in dem Podcast.
Ja,
Jetzt kommen wir
und achso,
zu.
ganz kurz noch
Ja,
eine
klar.
Kleinigkeit. Und das ist immer so ein bisschen was ich auch früher oft falsch gemacht habe, wo ich dachte, der First-Round-Pick ist jetzt so viel wert und sowas. Oder, oh, ne, jetzt die späteren sind, oh, in Runde 5, da kriege ich ja niemanden mehr. Ruft euch irgendeine ADP-Seite, ruft euch irgendein Dynasty-Ranking bei Fantasy Pros als Beispiel oder sowas, ne, einfach weil es for free ist, irgendwo auf. Und dann guckt mal grob die Range, was für Spieler, so plus, minus 5, 5 Spieler in der Range grob gehen oder plus, minus 10 meinetwegen auch. So, und dann habt ihr ein Bild davon, was bekommt ihr da gerade für einen Trade. Und dann seht ihr, okay, jetzt habe ich Spieler X und bekomme dafür Y und Z. So, und dann kann da auch ganz schnell mal ein ganz ordentlicher Trade bei rauskommen. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dritt- und Fünftrunden-Pick beispielsweise für den First bekomme. Sagen wir mal, als Beispiel ein Devante Adams als First-Round-Pick. Also sieht man teilweise in Dynasty-Startups. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Und jetzt bietet mir dafür jemanden für mein First ein Third und ein Fifth. Dann kann da auch schnell mal dann hinterstehen, irgendwie, wenn es gut läuft. Ich bekomme jetzt DK Metcalf und T. Higgins für Devante Adams. Also sowas Absurdes, nur einfach mal, ne, das Ganze zu hinterlegen, und das ist, glaube ich, noch nicht mal so ganz unrealistisch.
Absolut. Also ich glaube, man müsste dann, um das wirklich fair zu machen, sozusagen beide, also jeweils die ADPs nehmen. Jetzt gehen wir hier auf DLF, nehmen das letzte ADP Superflex und sagt, du würdest zum Beispiel, ich meine, wir wurden nach dem 1-0-3 gefragt, das ist im Moment Kyler Murray. Und du gehst rein und sagst, okay, ich will einen Drittrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick. Dann nehme ich jetzt mal, gehen wir hinter, Mitte, Runde 3. Wäre hier jetzt Justin Fields, geht aktuell als Quarterback 14. Sagen wir, den nimmst du da mit. Jetzt mal theoretisch. Das ist die 29, das wäre der 305 und dann quasi der 505. Jetzt muss mir aushelfen. Quasi 48 plus 5. Wer Pick
53.
53? Austin Eckler. Justin Fields und Austin Eckler oder Kyler Murray? Für
Wäre
mich
für
ist das
mich relativ
einfach.
einfach, ja.
Ja. Und
Na,
jetzt
ja.
natürlich, da muss man natürlich sagen, wenn jemand uns zuhört und sagt, ja, okay, ich will auf jeden Fall Kyler Murray. Jetzt ist es klar, ich trade nie runter. Kann ich nur sagen, probier es aus und schau mal, was dich zu Fantasy-Erfolg bringt. Gerade wenn du einen neuen Starter vielleicht hast. Kann man ja immer drüber reden, wenn man nur mit 7 Startern spielt, dann ist es vielleicht was anderes. Aber gerade in tieferen Ligen ist halt, da wird so unterschätzt, wie wertvoll das ist, mehr gute Spieler zu haben. Und wenn dir dann auf einmal nächstes Jahr reden wir drüber, ist Justin Fields auch ein First-Round-Pick. Alter, dann hast du halt richtig eingecasht. Genau. Nee, sehr, sehr gut. Haben wir das nochmal beleuchtet und können dann zur nächsten Rubrik kommen. Da kann ich dich mal hier schön in den Driver Seat lassen. Das Ding hast du vor allem vorbereitet. Ich mache ein paar Nebenbemerkungen, aber ja, deine Show jetzt hier.
Ja, genau. Also wir wollten mal ein bisschen darauf eingehen, praktisch, weil wir jetzt nun schon viel über die Draft Class geredet haben und auch nochmal, und ihr bestimmt auch schon viel über die Draft Class gehört habt. Genau, wer ist gut, wer ist nicht gut, und da wollten wir einfach nochmal ein paar Sachen irgendwo aufklären oder mal ein bisschen was zu sagen, schon mal ein bisschen was anteasern vielleicht auch für unsere Wide Receiver Folgen, die jetzt noch kommen werden. Genau, und vielleicht auch ein paar Spieler heute, stellt euch traurige Musik vor, beerdigen.
Leben und Tod des Kenny G.
Der hat es heute mal wieder nicht reingeschafft. Genau, also kommen wir also so ein bisschen und du darfst dann gerne mal ein bisschen was dazu sagen. Ich stelle jetzt mal hier so ein paar Thesen auf vielleicht. Rondell Moore. Wir dachten, er wäre 5'9 groß. Damit wäre es schon an einer harten Grenze gewesen. Nun ist er leider ein bisschen zu heiß gewaschen worden und wurde nur mit 5'7 gemessen. Ist er damit überhaupt noch draftable für uns?
Ja, für mich schon.
Okay. Jalen Waddle wird ja immer gerne als Tyreek Hill ähnlich beschrieben und ist jetzt nicht mal beim Pro Day gelaufen. Müssen wir uns da Sorgen machen um die Geschwindigkeit? Oder ja, sagt uns das was über ihn?
Ich glaube ja, dass er das machen musste, damit es nicht scheiße aussieht für seinen Teamkollegen, wenn der nicht läuft oder sich nicht wiegen lässt. Aber ich mache mir weniger Sorgen um Jalen Waddles Speed, wenn ich mir Sorgen um Jalen Waddle mache.
Okay. Rashad Bateman und Ja'Marr Chase sind auch kleiner als gedacht. Was sagt das oder was bedeutet das für die beiden?
Ja, ist wie bei Rondell Moore, ich mag die trotzdem noch, aber bei allen dreien, vielleicht ist das vorher nicht rübergekommen, ich finde es jeweils schon scheiße, ja, ist nicht gut auf jeden Fall.
Genau, Chuba Hubbard und mein kleiner Crush Ja'Marr Jefferson haben auch nicht gut getestet. Was bedeutet das für die sowieso schon schlechte Running Back Klasse? Sind die beiden noch in irgendeiner draftable Range oder bezahlen wir die aktuelle ADP?
Alter, ja, Chuba Hubbard war ja noch mein, ich glaube, Running Back 4, oder? Letzte Woche oder so, um den Dreh rum. Also,
und Jefferson so mein 4.
Ja, ich habe wirklich auf Chuba, da habe ich halt so gehofft, dass eine 4-3 kommt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. Katastrophe, absolute Katastrophe. Auch Ja'Marr Jefferson, ja, das ist gar nicht gut. Oh, und Javonte Williams, Alter.
Spoiler nicht, ich moderiere okay, hier den Bums.
Ich halt schon die Fresse, sorry.
Genau, jetzt kommen wir nämlich zu den beiden, wo ich mich frage, ob die mit Steinen an den Füßen gelaufen sind oder vielleicht irgendwie rückwärts oder sowas. Oder ob einfach die Uhren kaputt waren. Und zwar unser deutscher Receiver, St. Brown, und der gute Javonte Williams haben ja mal geschwindigkeitstechnisch etwas reingekackt. Was bedeutet das für die?
Ja, für Javonte finde ich es tatsächlich schlimmer. Ist gar nicht gut. Ja, er kann sich halt Gott sei Dank noch auf Running Back 3 Spot halten in der scheiß Klasse, aber ja, nicht gut. Gar nicht gut. Amon-Ra, ja, mei. Kommen wir noch dazu zu ihm in einer der nächsten Folgen, aber ja, auch nicht gut.
Ja, also für mich auch, also Javonte tatsächlich schweren Herzens muss ich ihn auch auf die 3 schieben.
Oh, kann man das irgendwie mit E-Train, der kommt hier ins Rollen, Alter, Hype-Abfahrt.
Ja. Gott, jetzt musste ich gerade an, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand schon mal Wrestling geguckt, fand ich früher mit 12 super, da gab es den A-Train und daran musste ich jetzt gerade denken, wer die behaarte perfekt Brust noch vor Augen hat, der hat jetzt gerade Kopfkino, viel Spaß damit. ja, genau, St. Brown für mich auch damit noch weiter gefallen. Dann kommen wir zur legendären Tight End Klasse und zwar der gute Brevin Jordan.
Scheiße.
Was sagst du denn zu dem guten Mann? Sleeper oder eingeschlafen?
Habe ich mich schön blamiert mit meinem Tight End 2 Take. Ja. Ganz, sieht gar nicht gut aus. Hunter Long ist mein neuer Man.
Ja, ich hab's gesagt.
Ja. Ihr müsst halt auch
Ich.
Phil hören und nicht so ein Dulli wie mich, der kein Tape guckt oder gucken kann und der dann nur auf die Zahlen warten muss.
Tight End Love, ne? Das ist mein Motto. Und genau, also Long fand ich auch beim Evaluieren schon cool und hat mich gefreut, hat mich wirklich innerlich sehr, sehr gefreut, dass der dann gut abgeschnitten hat. Und gut, für Brevin Jordan, den mochte ich auch mal, aber ja, das tat schon echt weh. Also der ist bei mir auch vom Board eigentlich komplett runter.
Weil das halt seine Stärke war, ne? Seine
Ja.
Stärke war irgendwie, dass man so sagt, boah, Alter, der wird sauschnell laufen, das wird ein Mismatch einfach in der NFL. Und jetzt ist es einfach so, ja, okay, er ist einfach kein Mismatch.
Ja, er kann halt nicht in Line spielen. Das ist das Problem, ne? Er kann halt gar nicht in Line spielen. Und wenn er dann auch nicht schnell ist, dann hat er nichts mehr zu suchen in der NFL.
Ja, und ich habe halt auch, was er irgendwie zu ihm, glaube ich, gelesen, er ist so einen sehr, sehr ähnlichen Routentyp gelaufen, wie ihn halt auch so Titans wie Jonnu Smith in der NFL laufen, die dann halt so, das sind die Titans, die halt nur über Athletik gewinnen.
Ja.
Und wenn du da dann, das kann ja erfolgreich sein, kann dich schon gut machen, aber dafür solltest du halt schon athletisch sein.
Ja.
Das ist er halt jetzt nicht.
Nee, genau. Sah nicht gut aus. Genau, und dann habe ich nochmal paar Gewinner, die ganz gut athletisch abgeschnitten haben. Einmal auf Running Back, und zwar Trey Sermon und Elijah Mitchell.
Oh ja. Yeah.
Die beiden, also Sermon war meine 8 und Mitchell war meine 6. Oder deine auch, ne? 6 hatten wir dann beide auf 6. Rutschen die beide jetzt hoch?
Ja.
Gut.
Muss ich noch mehr sagen? Nee, oder?
Nee. Dann nochmal obligatorisch nachgefragt, ist Kyle Pitts ein Sumpfmonster? Weil den besten Take dieser Draft-Season bisher gehört, und zwar, dass Florida-Spieler alle langsamer laufen, weil sie ja auf Sumpfgrund laufen und dadurch langsamer werden. Der Platz langsamer ist also. Deswegen sind die Florida Pro Day-Zahlen immer langsamer. Also deswegen müsste man eigentlich seine 40-Time nochmal in die andere Richtung adjusten. Das war für mich
Okay.
ein super Take. Ich weiß gar nicht, ob der nicht von Mel Kiper auch stammt. Also, das habe ich gerade vergessen, aber das war herrlich.
Nicht schlecht. Also nein, ich glaube nicht, dass er ein Sumpfmonster ist und ich glaube, dass er heavily overdrafted sein wird, ehrlich gesagt. Aber
In
let's see.
Fantasy Draft?
Sowohl als auch.
Okay, ja, krass. Spannend. Ich werde wahrscheinlich auch wenig Shares haben. Ich werde mich mit Pat Freiermuth in der zweiten Runde eindecken
Ja,
und werde
genau,
mich dann
ja.
freuen.
Ja.
Also, und dann
Nein,
noch.
tatsächlich, also das, was ich geil finde, und wenn wir jetzt nochmal kurz über Kyle Pitts reden können, es sagt ja, oder oft wird gesagt, es gab halt noch keinen Titan Prospect wie ihn, deswegen kann man das nicht vergleichen. Und das Witzige ist halt, also es gab Vernon Davis, Noah Fant, es gab schon Mike Gesicki, es gab ja so viele so schnelle Titans. Es ist nicht so, dass er der erste so schnelle Titan ist oder so. Alles, was er halt sehr, sehr gut macht oder was geil aussieht, ist so, er hat eine krasse Wingspan, das ist stark. Und dann so Tape-Sachen halt, also gute Hände, gutes Route Running und solche Geschichten. Ob das dann in der NFL funktioniert oder nicht, wird man sehen, aber es ist einfach nicht so, dass es noch keinen solchen athletischen ja, Freak gab wie Kyle Pitts.
Oh, jetzt wirst du, glaube ich, also das dürftest du nicht bei Twitter posten, weil dann würdest du wahrscheinlich öffentlich auf den
Ja,
Scheiterhaufen gepackt werden.
ja. Ja. Gut, dass wir das nur an unsere Hörerschaft von, ja, sagen wir es nicht, es ist zu peinlich.
Alles
Das passt
gut.
schon, das ist keine, das ist, das stellt niemand auf Twitter hoch.
Genau, und dann noch die letzte Frage, und zwar gehen bei LSU die Uhren anders. Damit meine ich die Stoppuhren der Scouts, weil alle unter 4-4
Ah,
gelaufen sind.
ja. Ja, ich tippe ja mal, dass diese Jungs auch einfach wirklich sehr schnell sind und wir adjusten ja, oder ich glaube schon, dass man Pro Day Zeit ein bisschen adjusten muss. Aber Alter, dass Ja'Marr Chase schnell ist und dass Terrace Marshall schnell ist, sollte jetzt eigentlich keine Neuigkeit sein.
Genau, und dann noch eine Bonusfrage, und zwar ist Terrace Marshall der große Gewinner der letzten Wochen?
Ja, für mich schon, weil ich viel von seinen, gut, ich bin ja Excel-Sheet-Grinder, weil ich viele der Zahlen, die er aufgelegt hat und viele seiner Production mit Kontext versehen habe und erst gemerkt habe, wie gut er als Prospect eigentlich aussieht. Daher klares Ja von mir und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem das so ging.
Ja, man muss, glaube ich, schon in diesen Kontext setzen, wenn bei den ganzen Alabama-Receivern immer gesagt wird, was für super Mitspieler sie hatten, dann muss man bei Terrace Marshall vielleicht sagen, hatte er noch viel, 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 viel bessere Mitspieler.
Ja, also das Ding ist halt, das, was man bei Alabama Receivern sagt und was halt einfach totaler Quatsch ist, stimmt halt bei den LSU Guys auch noch. Also jetzt hat da, wenn wir sehen würden, dass Justin Jefferson in der NFL reingeschissen hat wie Henry Ruggs, dann würde ich das ja für Ja'Marr Chase auch nicht mehr gelten lassen. Es ist
Ja.
gar nicht so schwierig, ne?
Ja, genau. Und da sprechen wir nächstes Mal dann nochmal ein bisschen ausführlicher drüber.
Genau.
Genau, und das wäre es dann eigentlich schon so ein bisschen, dass wir das nochmal eingeordnet haben. Man sieht, so Events wie Pro Days können dann so ein Ranking auch mal über den Haufen werfen, beziehungsweise auch
Zumindest bei uns.
bei uns, genau, ja, und kann Spielern halt auch extrem wehtun. Genau, da muss man seine Rankings dann eigentlich auch immer adjusten. Und genau das Gleiche werden wir dann auch nochmal tun, also ausführlicher tun, wenn dann der Draft war und wir auch die Landing-Spots kennen, weil die auch nicht unerheblich sind.
Absolut. Gerade Draftkapital, wann ging ein Spieler? Rieseneinfluss auf
Absolut.
seine Prospect Grade. Freue mich schon. Wir machen die ganze Pre-Draft-Analyse nur, um am Ende alles wieder komplett umzuwerfen. Es macht jedes Jahr wieder Spaß.
Ja, dass man mal guckt, aber
Herrlich.
ich finde es immer super, dann kann man, hat man, man findet ja in so einem Prozess, finde ich, wenn man sich damit beschäftigt, also es ging mir auch vorher schon so, ich mache das ja nicht erst, seitdem ich Podcast höre, sicher ausführlicher noch, aber genau, man verliebt sich in gewisse Prospects und wenn man dann sieht, wo die gehen und ob man dann nachher recht hat oder nicht, das
Ja,
ist dann schon spannend, ne? Und ob man den Spot mag und
absolut.
sowas. Genau.
Genau.
Ja, genau. So viel dazu erstmal. Dabei wollen wir es dann auch belassen. Und dann kommen wir nochmal in Vorbereitung auf die nächste Folge. Einfach auch, um da dann vielleicht ein bisschen Zeit zu sparen, schon mal zu erläutern, was uns eben wichtig ist bei der Evaluation von Wide Receivern aus dem College. Da darfst du
Ja.
dann gerne mal anfangen und uns einen vierstündigen Vortrag halten.
Ja, den werde ich mal anders machen. Den werde ich vielleicht mal auf YouTube machen, um ein bisschen Zahlen auch zu visualisieren und so, um euch dann auch zu zeigen, warum ich zu dem gekommen bin, wo ich jetzt bin und zu gewissen Grenzen, die Spieler halt in Sachen Production früh überschreiten sollen und so. Aber um einfach mal so ein bisschen Kontext zu liefern, warum gucken wir ab nächster Woche, wenn wir Wide Receiver evaluieren, darauf, wie gut der war mit 18 oder 19. Und das in verschiedenen Statistiken. Wichtig ist, dass es sehr predictive ist für den NFL-Erfolg von Wide Receivern, dass wir Age-Adjusted Production nehmen. Sprich, wenn jemand in den NFL-Draft kommt, wie Ja'Marr Chase dieses Jahr, dessen letzte Saison war also war 2019 und da war er auch erst 19 Jahre alt. Wenn wir den jetzt vergleichen mit Devonta Smith, zum Beispiel auf Tape, man schaut sich einfach an, Devonta Smith 2020 gegen was weiß ich, irgendwen und er rastet halt komplett aus und macht 3 Touchdowns und 200 Yards, dann darf man halt nicht vergessen, dass er da 22 oder Ende 21 Jahre alt, ich weiß gar nicht, wie alt er genau ist, war und Ja'Marr Chase, wenn man seine letzten Tapes anschaut, in denen er dominiert hat, war er halt 19 Jahre alt. Heißt, Ja'Marr Chase hat meistens gegen Gleichaltrige oder sogar in der Regel ältere Spieler gespielt. Devonta Smith dagegen spielt gegen Gleichaltrige oder jüngere Spieler. Devonta Smith hat sich 4 Jahre in Alabama entwickeln können, hat da 4 Jahre mit einem Coaching-Staff zusammengearbeitet, die an ihm arbeiten konnten als Prospect, hat 4 Jahre Zeit gehabt, um seine Athletik zu entwickeln. All das konnte ein Spieler wie Ja'Marr Chase nicht. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich diesen Spieler evaluieren muss, ist, warum ist Devonta Smith überhaupt noch im College? Was ist, warum, also irgendwas stinkt doch, dass der nicht nach 3 Jahren, wenn er so, so gut ist, dass er es in die erste Runde der NFL-Draft schafft, warum bleibt er dann noch im College? Er verdient da kein Geld. Er hat die Chance, dass er sich verletzt. Es gibt überhaupt keinen Grund, da zu bleiben, außer Teams sagen, während er 20 Jahre alt ist, du bist zu schlecht. Also ich drafte dich nicht so früh, weil ich die und die Concerns habe. Du hast nicht genug, gut genug produziert, whatever. Daher schaue ich immer, wie hat der Spieler da produziert und vergleichs damit. Das ist, also wenn man Tape gucken will, finde ich, ist das auch legitim. Man kann ja auch die Talente über Film evaluieren, aber dann finde ich es nur fair zu sagen, ich gucke mir Devonta Smith Tape 2018 an und vergleiche das mit Ja'Marr Chase Tape 2019. Da waren sie gleich alt. Und dann kann ich zu einem Schluss kommen, wie gut sind die zu ihrem jeweiligen, ja, in ihrem jeweiligen Alter. Und dann komme ich hin, dass ich sage, okay, wie sieht der Spieler aus, wenn er im ersten Jahr in der NFL spielt? Weil ein Devonta Smith, der schon 4 Jahre gebraucht hat am College, um dann wirklich zu dominieren. Ja, Alter, wie soll denn der ab Tag 1 in der NFL auf einmal dominieren? Das frage ich mich halt. Und das ist, ohne, ich habe mich jetzt hier vielleicht auch zu sehr auf Smith eingeschossen, ist halt so der Posterboy dieser Analytics versus Film Debatte. Ich glaube, wenn wir Age-Adjusted Film Grades zum Beispiel hätten oder Age-Adjusted Film, hätten wir da deutlich bessere Hitrates auch bei der Filmevaluation als nur bei den Zahlen. Und ja, das vielleicht erstmal so zum Age-Adjustment und dann kannst du jetzt auch mal kurz sagen, wie du das siehst und ob du das einen sinnvollen ja, Ansatz findest.
Ja, also definitiv ist das ein sinnvoller Ansatz. Ich meine, wir können das Ganze ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, geh mal samstagsnachmittags auf dem Kreisliga-Sportplatz und stell einen A-Jugendlichen älteren Jahrgang auf dem B-Jugendplatz. So, dann wird derjenige wahrscheinlich auch besser sein beim Fußball jetzt als Beispiel oder in jeder Sportart. Genau, einfach weil er körperlich stärker, größer ist, ist ja klar. So, ne, wenn er ein gewisses Talent hat, natürlich immer vorausgesetzt. So, wenn der aber dann wieder zurück zu den A-Jugendlichen geht und dagegen körperlich gleichwertig gespielt, dann ist es ja im Prinzip das, was du beschrieben hast, ne? Dann muss er sich mit eben Gleichem messen und das ist jetzt auch das praktisch, was Smith dann auch in der NFL blüht quasi. Dazu kommt noch natürlich immer genau Umstände und so weiter und so fort, aber gut, da gehen wir dann noch mal drauf ein. Ja, aber ich finde es auch sinnvoll, das zu se sehen. Ich find schon sinnig. Ich will immer jetzt schon in die Evaluation der Spieler
Ja,
gehen,
voll.
da muss ich mich jetzt
Genau.
bremsen. Genau.
Absolut, absolut. Das ist auch nicht das Ziel jetzt halt von heute. Ich möchte das mal einleiten und dann gibt es halt so gewisse Sachen, die halt, also neben dem, dass man für das, das oder dass wir für Alter adjusten wir noch für was anderes. Und zwar, wir gucken nie auf Total Stats. Also wenn wir von Produktion sprechen, dann geht es nicht darum, wer hat am meisten Yards gefangen oder am meisten Rushing Yards erlaufen und so. Da geht es immer noch darum, da gibt es immer dieses Market Share. Und Market Share heißt, wie viel, also dein gesamtes Team passt für so und so viel Yards. Das heißt, jetzt halt sagen wir, gehen wir davon aus, weiß ich nicht, LSU war eine krasse Offense, die haben, glaube ich, für über 4000 Yards geworfen. Und dann wird halt geguckt, für wie viel Yards von den 4000 ist ein Ja'Marr Chase verantwortlich? Also wie viel hat der davon gefangen und wie viel hat ein Justin Jefferson gefangen? Und das sind dann so Market Share Receiving Yards. Heißt, ich möchte von einem Wide Receiver am College schon sehen, dass er für einen gewissen Anteil der Gesamtproduction der Offense verantwortlich ist. Und dann gibt es da so, sage ich mal, Schwellenwerte, die man halt oder die ich nehme, allein aufgrund dessen, dass man sieht, in welche Richtung wo ungefähr haben denn die meisten oder welche Hürde haben die meisten Wide Receiver, die später in der NFL sehr gut produziert haben, jetzt halt mal retrospektiv betrachtet, wie viel haben die am College geschafft? Und da ist so die Hürde eben unterschiedlich. Wenn du 18 bist, also ein Freshman zumindest, dann solltest du so vielleicht so, also so 18% plus haben, irgendwie so knapp an die 20% rankommen. Mit 19 möchte ich dann schon, dass er über 20% schafft. Mit 20 über 25% und noch höher, wenn es noch älter wird, dann habe ich schon ein Problem, Weil er dann sollte eigentlich schon in der NFL sein, aber wenn, dann halt komplett dominieren, so über 30%. Und so funktioniert das dann, dass man immer mit steigendem Alter quasi mehr Production will. Und wenn einer diesen Schritt geschafft hat, dass er das überspringt, diese Market Share Zahlen, dann gucke ich mir noch an, wie effizient war er denn? Also wie ist denn sein, da gibt es so Sachen wie Yards pro Team Pass Attempt. Also wenn das Team gepasst hat, wie viele Team-Pass-Attempts hat er gebraucht, um auf diese Yards zu kommen? Und auch das ist super predictive. Wenn einer da im College schon gut war, ist wahrscheinlich, dass er als Receiver auch wirklich sehr gut ist und nicht einfach nur in einer totalen Code-Offense einfach so ein bisschen die Slants gefangen hat. Sprich, so Deontay Johnson-Problem ein bisschen in Pittsburgh, weswegen viele so Analytics-driven Guys ihn ein bisschen faden, weil man halt Angst hat, dass seine Production vor allem davon kommt, dass er kurze Bälle fängt und die halt so, also ja, nicht mal zu besonders viel Raumgewinn irgendwie bringt. Und solche Sachen sind das dann, die man so zusammenbringt, um die Prospects zu beurteilen.
Gut. Gibt es noch weitere Punkte, die dir wichtig sind, wenn du einen Wide Receiver evaluierst?
Gibt es noch, also einen würde ich jetzt direkt noch sagen, das ist halt die Statur. Und zwar hätte ich, also das ist aber was ich jetzt nicht, was nicht zwingend sein muss, aber was nochmal das Profil dann hebt, wenn er die anderen Sachen, die Boxen gecheckt hat, wäre eben der BMI von so über 26, hätte ich schon ganz gern. Ist nicht zwingend, aber gerade wenn es ein kleiner, eher jetzt kein Riese ist, wenn der nicht 6'4 ist, wie so ein AJ Green war, dann über 26 und an sich Größe gerne 6 Fuß und größer. Und zwar warum? Einmal ganz kurz, ich glaube, es ist auch logisch und intuitiv, das sind die Spieler, die in der NFL Outside spielen, die X-Receiver sein können, die Alphas in ihren Teams sein können und die halt für Fantasy Production sorgen.
Ja, ich glaube, da sind auch nur unter den Top 24 irgendwie 5 Stück oder sowas, die tatsächlich unter 6 Fuß sind. Ne?
Genau, es ist immer das Ding, ich sage zum Beispiel, dass jemand wie Devonta Smith kann schon liefern. Also das ist überhaupt nicht gesagt, dass der nicht mal Top 5 Wide Receiver in der NFL wird. Das weiß ich einfach nicht, das kann ich nicht ausschließen. Aber ich will einfach nicht solche Profile jagen, die sehr, sehr geringe Chance auf Erfolg haben.
Ja, genau. Ich denke, das ist auch noch ganz wichtig zu sagen, immer auch wenn man so einen Prozess jetzt hier vorstellt, natürlich wird es immer Outlier geben. Ne? Also das gibt Spieler wie zum Beispiel ein Tyreek Hill oder sowas, der eigentlich die Metriken nicht so wirklich erfüllt und der trotzdem ein Top 5 Receiver in der NFL ist. Und die wird es halt immer geben, wo man aber einfach vorher sagt, okay, es ist unwahrscheinlich. Und genau, es ist auch unwahrscheinlich, dass man zum Beispiel im Lotto gewinnt, aber einer gewinnt trotzdem, ne?
Ja, ja, absolut.
Also so, das muss man vielleicht einfach so sagen und man reduziert einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen Pick in den Sand setzt.
Genau, das ist es. Und man konzentriert sich da auch immer drauf, ganz wichtig, das ist keine Taktik, um einen Sleeper zu finden, den man in Runde 3 im Rookie-Draft zieht, sondern das ist eine Taktik, die ich nur fahre, um die Chance also zu minimieren, dass ich eben in den ersten Runden oder früh in der zweiten Runde einen Scheißspieler drafte. Die Sleeper zu finden, das kann niemand. Also bin ich fest davon überzeugt, dass das niemand wirklich kann.
Nö, das sind auch, wie wir auch immer sagen, so ab ich sag mal, Mitte, zweite wahrscheinlich schon, genau, und dann wahrscheinlich, also ab dritter geht es dann richtig los, ist es praktisch das lustige Pfeile werfen, ne?
Nach genau,
Spieler, die einem besser gefallen.
Genau. Ja, da geht es nur darum, prozessmäßig kann man immer Sachen machen wie ein Jalen Hurts, Ende zweite Runde letztes Jahr, war sicher jemand, den man vom Prozess her gut verteidigen kann, weil man halt sagen muss, ist ein Quarterback, der halt über sein Rushing Floor was gibt und ja, dann kannst du den halt nehmen und für den Fall, dass der Starter scheiße spielt oder sich verletzt, kommt der aufs Feld auf einmal so viel wert. Das ist was, kann man da machen.
Ja. Genau, also es wird auch immer Spieler, interessante Spieler geben, die dann zum Beispiel einfach von der Fantasy-Community schlechter gesehen werden, wo man eigentlich auch sagen kann, okay, es ist schon interessant, den vielleicht mal zu picken.
Genau. Okay, nee, aber das war's dann eigentlich, was ich dazu sagen wollte und dann zu mehr und das dann unterfüttert mit Zahlen zu den einzelnen Prospects machen wir nächste Woche.
Genau.
Gut.
Dann haben
wir's. Alles klar, Phil. Dann haben wir es.
Genau, heute haben wir uns
ein bisschen länger geworden, gell? Alter, also, schau, jetzt sind schon wieder Stunde 20 knapp, aber wir wollten sie in einer Dreiviertelstunde reinpacken, aber dann kamen wieder Rants dazwischen.
Na, und wir haben auch, ja, wir haben uns auch um die Anliegen, die Trade-Fragen etwas intensiver gekümmert heute.
Ja, genau. Ja, richtig.
So, und dann freut euch beim nächsten Mal drauf. Wir geloben wieder weiterhin die Folgen kürzer zu machen. Heute haben wir ja, ja, schon mal 40 Minuten kürzer als sonst.
Schritt in die richtige Richtung.
Wir ja, steigern uns. Oder genau, verringern uns, wenn man so will.
Ja, richtig. Top. Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Und hören uns dann in alter Frische.
Alles klar. Schönen Abend. Ciao.
Top. Alright. Ciao, ciao.